Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 17. September 2024. Wir sind spezialisiert darauf, den Lichtblick in der Finsternis nicht zu übersehen. Denn den Lichtblick, den gibt's immer, den Silberstreifen am Horizont. Man muss nur bereit sein, ihn erkennen zu wollen. Nicht Opium für den Geist, Nebelkerzen der Gegenaufklärung oder der Antiaufklärung. Nein, die Taschenlampe der reinen Vernunft soll hier jeden Morgen gezündet werden. Auch wenn's draußen stürmt und regnet, bei Weltwoche Daily im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde geht jeden Tag die Sonne auf, garantiert. Ex-Porsche-Chef warnt, wir verlieren den Großteil unseres Wohlstands. Sehr interessantes Interview mit Wendelin Wiedeking in der Bild am Sonntag, jetzt aufgegriffen auch in österreichischen Zeitungen. Ich habe sie in der Kronenzeitung gesehen. Wendelin Wiedeking, einst der bestbezahlte Manager, der Porsche-Chef in Deutschland, in der Bundesrepublik, zu Zeiten der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder. Er wählt drastische Worte. Man stranguliert den wichtigsten Wirtschaftsfaktor, den Europa hat. Der Automobilindustrie würde zu viel aufgebürdet. Wir werden gesteuert von Laien, die nichts gelernt haben und in ihrem Leben auch nichts zustande gebracht haben, außer in der Politik ein großes Wort zu schwingen. Wir werden heute von Politikern gelenkt, die im Prinzip über keinerlei wirkliche Berufserfahrung verfügen, mit katastrophalen Konsequenzen auch für Österreich. Ja, ganz klar. Meine, ein strangulierendes Korsett von Vorschriften, bürokratischer Overkill, Leute, die eben in ihrem Leben noch nie einen Bleistift verkauft haben, maßen sich an, ganzen Industrien da die Zukunftsrichtung vorgeben zu wollen. Sie erinnern sich an dieses Beispiel, sehr peinlich, wie der damalige Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck in einer Sendung von Sandra Maischberger nicht erklären konnte, was eine Insolvenz ist, beziehungsweise vor aller Augen zu verstehen gab, dass er nicht wusste, was eine Insolvenz ist. Und wenn man regiert wird von solchen Laien, ist das natürlich sehr, sehr gefährlich. Allerdings, die mahnenden Worte von Wiedeking in Gottes Ohr, beziehungsweise im Ohr des deutschen Wählers. Allerdings, man muss hier auch sagen, für diese Entwicklung tragen die Deutschen die Verantwortung. Sie haben das zugelassen. Und das ist vielleicht eine Schwäche, die ich hier gelegentlich in Deutschland beobachte. Diese Begeisterung, die es da zum Teil gibt, gegenüber bestimmten, ja, Weltbeglückungsideologien, zum Beispiel der Grünen, das hat man doch verklärt und verharmlost nach Strich und Faden, vor allem auch die Medien, aber die Leute scheinen das geglaubt zu haben. Entweder sind sie nicht wählen gegangen oder sie haben dann die Falschen gewählt. Und das ist vielleicht das einzig Gute, das wir jetzt beobachten können, dass hier doch die Illusionen ins Rutschen kommen und dass diese Wolkengebilde einstürzen und immer mehr Leute melden sich da zu Wort. Ich hätte mir natürlich gewünscht, oder wenn ich jetzt mit dem Wendelin Wiedeking sprechen würde, ich sage, ja, aber Herr Wiedeking, wo waren Sie vorher? Wo waren Sie denn in den Jahren 18, 19, 20, 21, als man das hätte beeinflussen können? Wo waren denn da die mahnenden Worte auch aus der Wirtschaft? Ich erinnere mich an viele Konzernchefs, gerade in der Autoindustrie, etwa bei VW. Gut, da regiert natürlich die Politik ganz tief hinein in den Konzern. Die haben das mitgemacht. Die haben das sozusagen noch freudig begrüßt. Und da ist schon auch ein kritischer Blick in den Spiegel vonnöten. Also hierfür tragen natürlich leider, aber das ist halt in der Demokratie so, da trägt man halt am Schluss selber die Verantwortung. Die Politik ist zu wichtig, als dass man sie einfach den Politikern überlassen darf. Und der Wähler muss auch immer sich selber gegenüber kritisch sein. Erliege ich da den Schlangenölverkäufern in den Teppichetagen, lasse ich mich da bezirzen und verführen von irgendwelchen Vorstellungen, die bei näherer Betrachtung ja weder Hand noch Fuß haben. Hoffen wir einfach, dass jetzt irgendwann mal genügend Heu unten ist, wie wir in der Schweiz sagen, auf das dann eine Gegenreaktion komme. Die Gegenreaktion kommt ganz klar. Sie werden in Deutschland jetzt bei allen Wahlen, Landtagswahlen, dann Bundestagswahlen, einen klaren Rechtsrutsch sehen, eine Entwicklung in Richtung konservativ. Das Problem dann natürlich ist, dass die Konservativen sich gegenseitig ausgrenzen, beziehungsweise die CDU, die CSU und die FDP grenzen die AfD aus. Das ist fahrlässig, denn wenn diese Parteien zusammenarbeiten würden, hätten sie in Deutschland bereits eine bürgerliche Mehrheit. Das getraut sich aber auch niemand zu sagen. Da kommen die Manager nicht dabei. Es würden viele hinter vorgehaltener Hand genau dies beteuern, dass nichts schädlicher sei für Deutschland im Moment als die Brandmauer. Aber eben da wagt sich dann wieder niemand hervor. Aber sie können Gift draufnehmen. In ein paar Jahren werden dann wieder Legionen von Kritikern rückwirkend aufmarschieren, die sagen, ja, ich habe immer gesagt, dass die Brandmauer falsch ist. Manchmal braucht es auch etwas länger. Persönliche Erklärung von Ministerpräsident Hendrik Wüst, Vorsitzender der CDU Nordrhein-Westfalen. Interessant, Hendrik Wüst, ein Gegenspieler, hat man immer gesagt, von Friedrich Merz in der CDU, versichert nun Merz seiner Unterstützung für die Kanzlerschaft bei den nächsten Bundestagswahlen. Das ist natürlich etwas auch gerichtet gegen die entsprechenden Bestrebungen aus München von Markus Söder. Hier etwas Shakespeare in den CDU-Führungsetagen. Mir ist einfach aufgefallen, immer wieder diese Politiker-Rhetorik. Deutschland erlebt eine Krise, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Vertrauen in unsere Demokratie gefährdet. Es gäbe da Gruppen, die eben die Gesellschaft spalten und der Austausch zwischen den gesellschaftlichen Gruppen verstummt. Ja, das stimmt. Aber die CDU macht da ja auch mit ihren Brandmauern. Sie sind ja sozusagen die Baumeister der Spaltung, indem sie Mauern errichten, wo man eigentlich zusammenarbeiten könnte. Also hier ist auch noch nicht viel Einsicht zu spüren. Interessant ist, dass Herr Wüst sagt, sag niemals nie, also die Kanzlerschaft ist nicht gänzlich vom Tisch. Die Schlagzeilen des Tages, weitere Schlagzeilen des Tages, mehr Druck auf Russland. Man merkt jetzt langsam, dass diese Strategie des Westens, Russland sowohl sanktionsmäßig wie auch militärisch in die Knie zu zwingen, das funktioniert nicht. Die Verzweiflung wächst, die Ratlosigkeit, auch das Rätselraten über diese seltsame Offensive von Präsident Zelensky in Kursk, die auch in sich zusammenfällt. Und jetzt der verzweifelte Ruf nach Langstreckenwaffen, da stehen aber die Alliierten, wie ich meine, zu Recht auf der Bremse. Man hat gemerkt, das funktioniert nicht. Ich glaube, aber vielleicht liege ich falsch, das Ganze entwickelt sich jetzt in jene Richtung, die ich von Anfang an angemahnt habe, Verhandlungen. Und wir hätten ja diesen Frieden schon haben können im April 2022. Stellen Sie sich einmal vor, wie viel Leid da hätte vermieden werden können. Aber es hat nicht sein sollen. Die Amerikaner, die Briten haben eben damals ihr Blatt überreizt und tatsächlich gegambelt. Sie haben den Ukrainern gesagt, nein, jetzt ist nicht der gute Zeitpunkt, Frieden zu schließen mit Putin. Ihr müsst weitergehen, wir unterstützen euch. Man hat eben gehofft hier, ähnlich vielleicht wie damals beim Einmarsch in den Irak, die Landkarte neu aufstellen zu können und hat sich davon überzogenen Vorstellungen leiten lassen, mit der Konsequenz, dass die Ukraine teilweise zerstört wurde, wobei die Darstellungen dieses Krieges nach meinem Dafürhalten krass von dem abweichen, was in der Wirklichkeit passiert. Das wird bei uns viel zu übertrieben dargestellt. Also was man sozusagen den Russen alles vorwirft an fürchterlichen Verbrechen, das ist sozusagen umgekehrt proportional zu dem, was man über den Gaza-Krieg schreibt. Dort ist es ja merkwürdig verhalten gegenüber Israel. Also wenn es dann eben um den eigenen Verbündeten geht, dann ist man viel nachsichtiger und toleranter. Beim anderen ist man natürlich viel kritischer. Aber auch hier natürlich der die Realität setzt sich durch und man wird um Verhandlungen nicht herumkommen. Es ist eine große Tragödie. Die Gehässigkeit wird da natürlich dann auch auf Seiten des Westens zunehmen, weil man wird natürlich hier die Niederlage nicht zur Kenntnis nehmen wollen oder die relative Niederlage. Auch Russland hat zum Teil eine Niederlage eingesteckt, die größte Niederlage die Ukraine und dann natürlich bald einmal Europa und Deutschland. Es ist ein Krieg, der vor allem Verlierer produziert, ein Krieg, der hätte leichterdings vermieden werden können. Und mich beelendet natürlich als Journalist auch das Gesprächsklima, das die Medien heraufbeschworen haben, ein Gesprächsklima der Gesprächsverweigerung, eben der Unmöglichmachung von offenen und ehrlichen Debatten. Jeder, der da nicht eingestiegen ist, auf die absolute Verdammung schwarz-weiß der einen Seite, der wurde sofort eben als Liebediener und Stiefelknecht des Bösen diffamiert. Dieser Absolutismus der moralischen Verdammung, der hat Einzug gehalten in der medialen Berichterstattung. Das ist auch ein großes Versagen, ein kolossales Versagen einmal mehr und übrigens zutiefst undemokratisch. Wenn Zeitungen ein Klima heraufbeschwören, indem sie so tun, als sei zu einem bestimmten Thema nur noch eine Meinung möglich, wie bei Corona, wie bei Klima, wie bei Trump, wie bei der Ukraine, wie bei Putin, ja, dann sind sie eben dabei, die Demokratie zu untergraben, denn in der Demokratie muss es immer mehrere Meinungen geben. Und Journalisten sollten sich nicht als Brandmauern gegen die Meinungsäußerungsvielfalt erweisen, sondern sie sollten im Gegenteil die Leute ermuntern zum Einspruch, zum Widerspruch, zum Mitdiskutieren. Und deshalb muss man auch von dieser völlig verfehlten, lächerlichen Allwissenheitsallüre heruntersteigen und so tun, als habe man da die Weisheit, vor allem die moralische Weisheit, mit Löffeln gefressen. Also da kann ich als langjähriger Journalist sagen, um Himmels Willen, bitte ein bisschen bescheidener, bitte ein bisschen demütiger. Vogt prüft Bündnis mit SPD und BSW. Ja, das ist die Situation jetzt in Deutschland aufgrund dieser Brandmauern. Antidemokratisch auch die. Sieht sich die CDU gezwungen, nun plötzlich mit jenen Parteien zu koalieren, mit denen sie eigentlich nicht koalieren wollte. Und das stärkt natürlich die Linken, die jetzt von den Wählern abgestraft werden. Und es schwächt im Grunde die Bürgerlichen, denn sie hätten ja eine strukturelle Mehrheit zwischen AfD und CDU und da müsste man sich doch im Grunde darauf besinnen, mit jenen Parteien zusammenzuarbeiten oder jene Parteien zusammenzubringen, die die größten Gemeinsamkeiten haben. Aber eben, man redet sich da hinein, man habe riesige Differenzen. Ich habe in der FAZ gelesen, den Aufsatz von Mario Vogt, dem Landesvorsitzenden der CDU in Thüringen, und der schreibt hier, eine Zusammenarbeit mit der AfD bleibt für die CDU aus tiefer Überzeugung ausgeschlossen. Die AfD stellt mit ihrer Ideologie ein Grundprinzip der freiheitlichen, demokratischen Ordnung in Frage. Da würde ich den Herrn Vogt fragen, was genau meinen Sie? Wie belegen Sie das? Welche Ideologie stellt da die Grundprinzipien der freiheitlich-demokratischen Ordnung in Frage? Und wenn es denn so ist, wenn man das ernst nimmt, was Sie hier sagen, dass diese Ideologie einer Partei, die an den Wahlen jetzt massiv zugelegt hat, wenn die tatsächlich die Grundordnung in Frage stellt, ja, warum wird sie dann nicht verboten? Habt ihr unfähige Staatsschutzorgane in Deutschland? Ja, dann müsste sich ja die CDU dafür einsetzen. Das ist eben nicht ehrlich, meine Damen und Herren, und die Leute merken das. Ich habe es ja gesehen in dieser Fernsehdiskussion RBB, da ist ja auch eine Aktivistin gekommen vor den Wahlen jetzt in Brandenburg und hat dann gesagt, ja, wieso gehen eigentlich die anderen Parteien nicht entschiedener los auf die AfD wegen des Verfassungsschutzes? Und da habe ich gemerkt, dass die SPD- und CDU-Vertreter eher zurückkrebsten, weil sie eben gemerkt haben, dass sie mit diesem Thema beim Wähler nicht durchschlagen, nicht mehr durchdringen, weil die Wähler im Grunde diese ganzen Verfassungsschutzumtriebe als Teil der Regierungs- und Partei- und Ampelpolitik, der Establishment-Politik durchschaut haben. Deshalb setzen ja die Lokalpolitiker gar nicht mehr so darauf. Das war mein Eindruck. Also hier redet sozusagen Mario Vogt zur Öffentlichkeit der Journalisten, der Medien. Aber wo ist der Beleg? Man soll doch das einmal belegen. Vielleicht hat er ja recht, vielleicht stimmt's ja. Ich habe das Parteiprogramm der AfD studiert. Ich habe jetzt nicht eine Ideologie gesehen, die die freiheitlich, rechtsstaatliche, demokratische Grundordnung der Bundesrepublik in Frage stellen würde. Ich sehe allerdings, wenn eine Bundesinnenministerin Faeser plötzlich Gesetze nach vorne bringt bzw. anwendet, wo jemand vor den Richter kommt wegen Verhöhnung und Delegitimierung des Staates, dann mache ich mir etwas Sorgen über die Grundprinzipien einer freiheitlichen Ordnung, denn in einer freiheitlichen Ordnung müssen sie eben auch delegitimieren und verhöhnen können, sonst sind sie ja in einer Art Regime der Demokratie fernen Humorlosigkeit angelangt. Gute Nachrichten, Justiz nur mit Demokratie. Da ein kritischer Artikel in der FAZ, wichtig für das Bürgertum in Deutschland, ein Artikel, der sich kritisch mit der Haltung auseinandersetzt, die AfD auszuschließen, wenn es darum geht, zum Beispiel Richterstellen zu besetzen in Bundesländern. Also hier scheint doch auch wieder etwas die Brandmauer abzubröckeln. Faeser will deutsche Grenzen gezielt kontrollieren. In Italien sehen wir übrigens, wie das sehr wirksam gemacht wird von Frau Meloni. Das sind also sehr beeindruckende Zahlen, die sie da vorlegt. Und für mich, ich habe mir da notiert auf der Zeitungsseite, Dublin gescheitert. Ja, die europäische Flüchtlingspolitik ist eine Farce. Und da allmählich merken es auch die Journalisten heute Morgen ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen. Kritische Artikel, die sagen, die Migrations- und Asylpolitik der Europäischen Union sei eine Absurdität. Und das ist ja keine neue Erkenntnis. Das haben ja vorher schon zum Beispiel Kanzler Nehammer in Österreich oder aber auch der frühere Ministerpräsident der Niederlande, Mark Rutte, haben das zum Ausdruck gebracht, dass Dublin und Schengen gescheitert seien. Mit allen reden, aber nicht mit jedem regieren, dies die Einlassung von Mario Vogt und eben seiner Behauptung mit der Ideologie. Kampf um Kurs spitzt sich zu. Ja, die Entwicklungen da an der Front laufen nicht so, wie die Kriegsfalken in den Redaktionen sich das vorgestellt haben. Immer wieder interessant in der Neuen Zürcher Zeitung, wie man das herunterspielt. Moskaus nukleare Abschreckung ist am Ende. Das ist nun also wirklich Pentagon und NATO-Speak. Das möchten die ja richtig gehen herauskitzeln. Also diese schrittweise latente Eskalationsstrategie des Westens, immer etwas mehr Druck aufzusetzen in diesem Stellvertreterkrieg, um sozusagen Putin als Papiertiger zu entlarven, quasi, ja, seht mal nur, der blufft ja, der hat ja gar keine Karten in der Hand und sein Geschwätz da mit der nuklearen Doktrin, das ist ja lächerlich. Also man spielt hier tatsächlich mit dem nuklearen Feuer, man spielt mit dem Weltenbrand, und dass die Medien hier etwas kritisch wären und auf die Gefahren hinweisen und übernehmen sie dieses NATO-Narrativ, diese NATO-Propaganda, wie hier die Neue Zürcher Zeitung, Moskaus nukleare Abschreckung ist am Ende. Ja, woher wollen die das wissen? Ich meine, Moskau hat Tausende von Atomsprengkörpern. Und ich meine, solche Aussagen sind ja von einer fast schon besorgniserregenden Präpotenz. Das ist ja fast schon teenagermäßig, wie man es hier drauf anlegt, mit etwas herumzujonglieren, mit dem man eben nicht herumjonglieren sollte. Das befremdet mich. Politisches Himmelfahrtskommando. Die mir aufgefallenen Artikel zu Frankreich und zur schwierigen Regierungsbildung, wie da eben der Präsident Macron unter Ignorierung im Grunde, oder man könnte auch sagen unter Ausnutzung der repräsentativen Demokratie, letztlich die Wahlgewinner, und zwar beide, sowohl Rassemblement National wie nachher die Linken, ausbremst. Und jetzt einen, um vor allem die Linken in Schach zu halten, einen Republikaner, den Herrn Barnier als Ministerpräsidenten eingesetzt hat, der dann wiederum toleriert vom Rassemblement National regieren soll. Das ist ja eine ganz windige Konstruktion. Und da schreibe ich mir immer auf die Seite, wo ist denn hier eigentlich der Respekt vor dem Volkswillen? Österreich und die Angst vor dem Untergang, ja, das sind unglaubliche Bilder der Fluten. Aber aufgepasst jetzt, jetzt wird Wahlkampf betrieben. Jetzt geht es natürlich hier noch einmal gegen die FPÖ und gegen all diese Parteien, die den Klimawandel nicht zur obersten Priorität ihrer Politik erklärt haben, sondern sagen, nein, wir müssen uns um die Migration kümmern, wir müssen uns um die Wettbewerbsfähigkeit kümmern, wir müssen uns um die materiellen Nöte der Menschen im Hier und Jetzt, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen, nicht mit den Klimaszenarien in 50 oder 100 Jahren, Umweltschutz, Klimaschutz. Natürlich, das wird ja auch immer wieder falsch dargestellt, auch die sogenannten bürgerlichen und rechten Parteien sind ja nicht gegen Umweltschutz, aber sie sind gegen diese zerstörerische, übertriebene Klimapolitik, die eben, um wieder auf Wiedeking zurückzukommen, von der Wirtschaft viel zu unkritisch übernommen wurde. Und jetzt jammern alle, jetzt jaulen alle auf. Ja gut, lieber spät als nie. Also aufgepasst, hier wird Wahlkampf betrieben. Es gibt allerdings, habe ich in der Süddeutschen gesehen, eine sehr interessante Berichterstattung auch darüber, dass eben die Verbetonierung, die Zersiedelung auch ein Faktor darin ist, dass eben bei Starkregen das Wasser nicht mehr so gut abfließen kann. Personenkult und Putin-Nähe, das ist ja der Vorwurf, der gemacht wird gegen Sarah Wagenknecht. Und das ist einfach unzulässig und das ist nicht fair, was da gemacht wird. Wenn sich eine Politikerin wie Sarah Wagenknecht oder eine Alice Weidel, aber man darf hier ruhig auch eine Alice Schwarzer, man darf hier durchaus auch eine Alice Weidel hinzunehmen, wenn sich die einsetzen für Frieden, also Friedensnähe haben, dann sagt man, das ist Putin-Nähe. Und das ist genau dieses Inquisitorengehabe, dieses Scharfrichtergehabe der Medien, mit dem sie den Leuten mit der Reitpeitsche übers Maul knallen wollen. Komm ja nicht auf die Idee, eine andere Meinung zu haben. Sonst bist du auch bei Putin ganz nahe unter dem Fittichen Putin-Nähe. Ich würde das Wort mal ersetzen durch Friedensnähe. Das sind friedensnahe Politiker, nicht Putin-nahe Politiker. Und nur weil jemand nicht sagt, Putin ist so schlimm wie Hitler, heißt das noch nicht, dass er ein Unterstützer ist dieses Kriegs in der Ukraine. Aber um Himmels Willen, ist denn das der erste Krieg, der angefangen wurde von einer Großmacht? Haben die Amerikaner noch keine Kriege angefangen? Ist das auch Amerika-nahe? Schauen wir alles nur noch in diesem schwarz-weißen, manichäischen Weltbild an, meine Damen und Herren, da müssen wir aufpassen, dass man sich von den Medien nicht ein Klima aufdrücken lässt, das dann tatsächlich dazu führt, dass man nicht mehr ehrlich und offen diskutiert. Solche Artikel zeigen aber auch, dass natürlich all diese Strategen da, diese Lehnstuhlstrategen in Sachen Ukraine, dass die natürlich merken, dass ihre Strategie überhaupt nicht aufgeht hinter und vorne. Und deshalb werden sie natürlich immer gehässiger und gehen auf alle los, die von Anfang an das Richtige gesagt haben. Wie zum Beispiel eine Sarah Wagenknecht, wie eine Alice Schwarzer, wie eine Alice Weidel und wollen jetzt Anwesende hier nicht einschließen in diese Aufzählung, sonst wird es da fast noch feierlich. Nein, aber ist ja offensichtlich, nicht wahr? Die müssen jetzt sich da wieder gehässig irgendwie rausfinden. Dann noch vielleicht kurz zu den US-Wahlen. Kamala Harris bleibt in den Umfragen, vor allem was Wirtschaftskompetenz angeht, leicht vor Trump. Das zeigt mir, dass solche Umfragen nicht viel wert sein können in den USA, denn Kamala Harris hat nun wirklich, also bezüglich Wirtschaftskompetenz, nicht wahnsinnig viel aufzuweisen und deshalb ist das mit Vorsicht zu genießen. Interessant in diesem Zusammenhang gab es ja wieder einen Attentatsversuch auf dem Golfplatz gegen Donald Trump und da fällt auf, wie selbst eine Frankfurter Allgemeine Zeitung Trump selber die Schuld daran gibt, dass auf ihn geschossen wird. Das finde ich unstatthaft, das finde ich unanständig und es ist auch so offensichtlich parteiisch. Den stellen wir uns vor, wenn umgekehrt etwas da ist. Ich kann mir vorstellen, ich kann mich erinnern, es gab einmal eine demokratische Abgeordnete vor einigen Jahren, auf die geschossen wurde. Ein ganz tragischer Fall. Da wurden die Republikaner beschuldigt. Also am Schluss sind immer die Republikaner schuld, am Schluss ist immer Trump schuld. Wenn auf andere geschossen wird, wenn auf ihn geschossen wird, wenn in einer Schule geschossen wird, am Schluss ist Trump schuld. Aber eben, das ist so offensichtlich einseitig, das merken die Leute. Trump noch im Gelede wegen einer Laura Loomer, ich glaube Laura heißt sie, ja, Laura Loomer, eine TikTokerin, Influencerin, die da mit ganz steilen Thesen aufwartet, offenbar auch damit sie diese skurrile Episode mit den Haitianern, die angeblich ihre Haustiere essen, das ist ein Riesenskandal, das hat er ja gesagt im Fernsehduell. Und jetzt versucht man ihm diese Laura Loomer sozusagen aufs Auge zu drücken. Ich habe da in der Financial Times gelesen, dass Trump sich da nicht distanziert. Das wird natürlich jetzt gegen ihn ausgelegt. Ja, diese Spinnerin da, er müsste sich doch distanzieren. Bin ich so sicher. Ich glaube, Trump macht das gar nicht so schlecht. Sobald du dich distanzierst, signalisierst du ja, dass du ein Problem hast. Du musst dich offenbar distanzieren. Und Trump hat eine andere Strategie. Er sagt, ich muss mich doch nicht distanzieren, ich bin ja Trump. Und wenn mich einer unterstützt, soll er mich unterstützen. Das heißt ja nicht, dass ich alles unterstütze, was der sagt. Und das ist eigentlich die bessere Strategie, als wenn sie sofort eine kleine Brandmauer errichten gegen alles und jedes, mit dem sie nicht ganz einverstanden sind, auch wenn es Überschneidungen gibt. Aber eben die Medien, auch mit solchen Berichten, fordern ja geradezu die Brandmauer der Abgrenzung. Ja, grenzen Sie sich ab, grenzen Sie sich von dem ab, grenzen Sie sich von dem ab. Also wer sich abgrenzen muss, hat ja bereits ein Problem. Also man soll sich nicht abgrenzen, man soll sich selber bleiben und es gibt auch Unterschiede und man kann auch miteinander diskutieren und zusammenkommen, wenn man nicht in jeder Hinsicht einer Meinung ist. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Vielen herzlichen Dank. Spannende Themen, eine Fülle von Dingen, über die man reden kann. Deshalb, ja gut, das ist die Zeit wie im Fluge vorbeigegangen, aber wir schaffen es gerade noch unter 25 Minuten. Das hat sich aber angefühlt wie 15. Deshalb, ich verabschiede mich fürs Erste, wünsche Ihnen einen schönen Tag und melde mich zurück. Freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind.